Bloß keine Besucher beim Abendmahl. Die Frage, die sich manchmal gestellt hat, wer kann beim Abendmahl teilnehmen? Ist das nur eine Elite? Ist das jeder? Als Grundlage empfehle ich noch einmal das Video zum Thema Gemeinde, Zusammenkommen als Versammlung und die dort genannten Aufnahmekriterien. Jetzt gibt es aber eine Ergänzung, weil diese Frage sich immer wieder neu stellt. Es gibt bei dieser Frage so zwei Extreme. Hilfe, ein Besucher steht vor der Tür. Was jetzt? Ein bisschen pointiert kann man da vielleicht sagen, auf keinen Fall aufnehmen. Wer weiß, ob da Ballast und Verunreinigung auf uns zukommen. Oder die andere Seite, auf jeden Fall aufnehmen. Wir müssen doch Liebe erweisen. Und außerdem, wir werden noch mehr dadurch. Nun, wenn man das ein bisschen schlichter, ein bisschen nüchterner fragt, wen sollen wir zum Brotbrechen aufnehmen? Alle? Wenige? Niemand? Wir wollen dazu Gottes Wort befragen. Vorweg, worum geht es eigentlich? So eine kurze Einführung, ein kurzer Überblick. Die besuchsweise Aufnahme, manche nennen das gastweise Teilnahme, gastweise Zulassung. Jemand möchte also am Brotbrechen teilnehmen, der uns an dem Ort, wo man zusammenkommt, bisher unbekannt ist. Er ist eben, wie man sagt, zu Besuch, zu Gast. Nun, lasst uns ein paar Grundsätze, die wir nachher ein bisschen dann auch noch detaillierter erklären, an den Anfang stellen. Grundsatz 1. Gottes Wort kennt nur einen gemeinsamen Weg. In Gottes Wort findest du nicht zwei gemeinsame Wege, sondern nur einen. Die Grundlage dafür ist der eine Leib. Nicht wir, wie wir an einem Ort zusammenkommen, sondern der eine Leib, die Versammlung Gottes. Der Tisch des Herrn, nicht unser Tisch, sondern sein Tisch, der Tisch des Herrn. Praktisch sollen wir dabei verwirklichen, die Einheit des Geistes im Band des Friedens zu bewahren. Und dafür gibt es eine notwendige Bedingung, und das ist, dass man sich von dem Bösen trennt. Es gibt also einen Weg Gottes inmitten der heutigen Zersplitterung. Die Zersplitterung ist da unter den Gläubigen, aber es gibt einen Weg. Und solche, die diesen Weg gehen, sind nicht die Gemeinde, sind nicht irgendwie eine spezielle Gruppe oder dergleichen. Sie haben keine eigene Identität, die getrennt ist, unterschieden ist von der einen Versammlung, sondern sie wollen schlicht dem Wort Gottes gehorsam sein. Also Grundsatz 1, Gott kennt nur einen gemeinsamen Weg. Grundsatz 2, es gibt deshalb auch nur eine Art von Aufnahme. Es gibt nicht irgendwie eine Aufnahme erster Klasse, zweiter Klasse, eine dauerhafte Aufnahme, eine kurzfristige Aufnahme. Es gibt nur eine Aufnahme. Und deshalb muss es als Grundsatz 3 auch dieselben, ich nenne das mal Kriterienkataloge geben, dieselben Kriterien für Besucher und für solche, die man kennt und die man in normaler Weise aufnimmt. Grundsatz 4, alle Gläubigen, die mit reinem Herzen kommen, so nennt das Paulus in 2. Timotheus 2, haben da ihren Platz. Und Grundsatz 5, ein ganz wichtiger Grundsatz, die örtliche Versammlung hat die Verantwortung zu prüfen, wer kommt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Lasst uns ein bisschen über die Grundhaltung nachdenken. Wenn jemand kommt, mit was für einem Gedanken, mit was für einer Empfindung nimmst du ihn wahr? Und das Erste ist, wir freuen uns doch über jeden Gläubigen, der den Herrn ehren möchte, der seinem Wunsch nachkommen will, tut dies zu meinem Gedächtnis, wie der Herr Jesus das durch den Apostel Paulus uns in 1. Korinther 11, Vers 24 und 25 mitteilt. Zweitens, an der Zusammenkunft kann natürlich grundsätzlich jeder teilnehmen. Ja, wenn jetzt nicht einer gerade stören will, dann ist jeder herzlich willkommen, an der Zusammenkunft auch zum Brotbrechen teilzunehmen. Drittens, in vielen Gemeinden ist es heute üblich, maximal einmal im Monat oder im Quartal Brotbrechen zu haben. Das hat als Schlussfolgerung natürlich, dass wenn ein Besucher kommt, er auch nicht irgendwie zeitlichen Druck ausübt, wenn er das zu Hause sowieso nicht jeden Sonntag tut, sondern auch respektiert, dass wir in Sorgfalt einen solchen auf der Grundlage des Wortes Gottes aufnehmen wollen. Dann gilt grundsätzlich, dass wir natürlich annehmen, dass jemand in einer guten Gesinnung kommt. Nur wenn das Gegenteil sichtbar, offenbar wird, dann ist das anders. Aber wir gehen grundsätzlich davon aus, er kommt mit einer guten Gesinnung. Dann sollten wir immer bedenken, dass der Wunsch von dem Besucher ausgehen soll, am Brotbrechen teilzunehmen. Man hat das immer mal wieder erlebt, dass so jemandem das aufgedrängt worden ist, ja, dass ihm sozusagen gesagt hat, du willst doch wohl am Brotbrechen teilnehmen. Nein, dieser Wunsch muss aus einer persönlichen Überzeugung kommen und er sollte deshalb ihm nicht auferlegt werden, nicht aufgedrängt werden von niemand, auch nicht von denen, bei denen er zu Besuch ist, sondern er soll aus seinem eigenen Herzen kommen. Natürlich lehnen wir jede Provokation ab. Also das Austesten, wie weit kann ich jetzt gehen bei denen? Ja, da habe ich ja dies und jenes gehört. Und da will ich mal testen, wie weit man gehen kann. Ja, so 5 Minuten vor Beginn kommen und sagen, ich möchte jetzt am Brotbrechen teilnehmen. Oder man weiß, dass da Hinderungsgründe sind und will das aber trotzdem mal austesten. Das würde eine Gesinnung offenbaren, die nicht nach Gottes Gedanken ist. Entscheidend ist sowieso, was Gottes Wort sagt. Und daran müssen wir uns immer halten. Was sagt Gottes Wort? Ich habe schon bei dem Überblick gesagt, Gottes Wort kennt nur einen Weg. Das siehst du an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Die Apostelgeschichte spricht mehrfach davon. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 2 lesen wir von Paulus. Damals wurde er Saulus genannt. Der, heißt es, sich Briefe erbat, um nach Damaskus an die Synagogen geschickt zu werden, damit, wenn er einige fände, die des Weges wären. Dieses christlichen Weges, dieses einen Weges, der damals existierte. So, jetzt müssen wir aber zweitens feststellen, heute gibt es aber alle möglichen, auch im christlichen Bereich, alle möglichen unterschiedlichen Wege. Ja, was jetzt? Können wir dann irgendwie nicht handeln? Deshalb stellt sich drittens die Frage, kann man dann eben trotzdem nach Gottes Wort handeln? Und die Antwort ist viertens, natürlich. Die Schrift ist ja kein Gesetzbuch. Die Schrift ist nicht irgendwie erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens bis 20. Und wenn man das nicht wiederfindet, dann kann man nichts machen. Nein, Gottes Wort gibt uns Grundsätze. Grundsätze, die zu jedem Zeitpunkt innerhalb der christlichen Zeit anwendbar sind, auch heute. Auch in einer Zeit, wo die äußeren Umstände anders sind als zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben worden sind. Das bedeutet, dass wir uns die Bibelstellen eben anschauen müssen, die relevant sind. Also in Gottes Wort müssen wir hineinschauen, aber natürlich spricht Gottes Wort nicht an jeder Stelle über dieses Thema und wir müssen uns dazu die relevanten Stellen anschauen. Man kann sich natürlich auch Stellen anschauen, die mit dem Thema nichts zu tun haben und die dann auf irgendeinen Weg leiten, aber das hilft uns natürlich nicht weiter, sondern wir müssen uns die Bibelstellen anschauen, die wirklich über das Thema sprechen. Das mag mühsam sein, aber es ist lohnenswert und es ist auch nötig, wenn wir nach Gottes Gedanken handeln wollen. Was sind die relevanten Bibelstellen, die wir uns jetzt im Folgenden kurz anschauen? Das ist einerseits Matthäus 18, 1. Korinther 10, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 2. Timotheus 2. Das ist jetzt ein Stück Arbeit, mühsam habe ich gesagt, aber ich glaube, es lohnt sich auch für dich, dass wir uns mal etwas ausführlicher damit beschäftigen. Matthäus 18 ist ja ein bekanntes Kapitel, wo der Herr Jesus überhaupt das zweite Mal, soweit wir das wissen, über die Versammlung erst gesprochen hat. Vers 17, da ging es um jemand, der gegen einen Bruder gesündigt hat. Wenn er aber nicht auf sie, die zwei oder drei, die zu ihm kommen, hört, so sage es der Versammlung. So sage es der Versammlung. Wir verstehen sofort, Vers 17, das ist die örtliche Versammlung. Ja, man kann es nicht der weltweiten Versammlung oder was sagen, sondern man sagt es den Gläubigen, der Versammlung, die am Ort ist. Wenn er aber auf die Versammlung nicht hört, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und jetzt nimmt der Herr Jesus grundsätzliche Belehrungen vor. Wahrlich, Vers 18, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wir sehen also, dass das Handeln der Versammlung Gottes, der örtlichen Versammlung, was ihr die örtliche Versammlung tut, dass das Auswirkungen hat im Himmel. Und wenn es im Himmel Auswirkungen hat, verstehen wir, dass es natürlich auch auf der Erde, auf der ganzen Erde anerkannt wird und Auswirkungen hat. Warum ist das so? Das zeigt der Herr Jesus jetzt in den Versen 19 und 20. Besonders Vers 20, weil der Herr in der Mitte der Versammlung die Autorität der Versammlung gibt, so zu handeln. Es ist letztlich sein Handeln und die Versammlung durch ihn handelt. Wenn hier von Binden und Lösen die Rede ist, das kannst du in Hosea 10 nachlesen, da ist dieser Begriff des Bindens und Lösens, wird da das erste Mal benutzt, in Hosea 10, Vers 10. Nach meiner Lust werde ich sie züchtigen und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn ich sie an ihre beiden Sünden binden werde. Das heißt, binden, da geht es darum, dass Sünde an jemand gebunden wird. Weil jemand in einem sündigen Zustand ist, dann wird die Sünde an ihn gebunden. Er ist ein Böser, wie 1. Korinther 5, Vers 13 das sagt. Lösen wiederum heißt das Aufnehmen oder das Wiederaufnehmen von jemand. Aufnehmen, wenn jemand in der Welt war, also als Sünder bekannt war, aber jetzt dann eben die Sünde, was sein Leben hier auf der Erde betrifft, von ihm gelöst wird. Oder wenn jemand in Sünde gelebt hat, er dann wieder aufgenommen wird, nachdem er vorher ausgeschlossen werden musste. Matthäus 16, Vers 19 und auch Johannes 20, Vers 23 bezieht dieses Symbol damals auf die Jünger. In 1. Korinther 5 finden wir dann, dass die Versammlung Gottes betroffen ist, so wie hier in Matthäus 18. Also, es geht um die örtliche Versammlung. Das, was sie tut beim Aufnehmen und beim Wiederaufnehmen und beim Ausschließen, das hat Auswirkungen im Himmel und auch auf der Erde. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass das so ist? Vers 19, wahrlich wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Warum kann die Versammlung Gottes handeln? Weil sie im Gebet ist, weil sie in bewusster Abhängigkeit von Gott, dem Vater, handelt. Das heißt, Gott geht grundsätzlich davon aus, dass wir in dieser Abhängigkeit von ihm handeln. Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das zeigt, sie kann handeln, weil sie im Namen des Herrn versammelt ist, weil sie also die Autorität des Herrn Jesus in ihrer Mitte sozusagen hat, dadurch, dass er selbst in der Mitte ist. Das nehmen wir natürlich auch an, von den Zusammenkommen, mit denen wir in praktischer Gemeinschaft leben. Sonst wären wir nicht in praktischer Gemeinschaft mit ihnen, wenn wir nicht annehmen würden, dass auch sie, wenn sie handeln, wenn sie aufnehmen, wieder aufnehmen oder ausschließen, dass sie das im Namen des Herrn tun. Also die örtliche Versammlung nimmt auf im Namen des Herrn und der Herr, Vers 20, macht sich eins mit dieser Handlung, weil er in ihrer Mitte ist. Oder, das wird als Bedingung gesagt, wenn er in ihrer Mitte ist, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, wenn wir also seine Autorität anerkennen im Blick auf unser Versammlungsleben. Gehen wir zu 1. Korinther 10. In 1. Korinther 10 spricht der Apostel Paulus über den Tisch des Herrn. Schau dir dazu auch das Video von Michael Hart über den Tisch des Herrn an. Das haben wir verlinkt hier unter diesem Video. Genauso wie das Video über das Zusammenkommen als Versammlung. Und da findest du wichtige Aspekte dieses Tisches des Herrn. Hier nur kurz zusammengefasst. In Vers 21, es ist der Tisch des Herrn. Das heißt, es ist nicht unser Tisch, sondern der Herr hat Autorität. Vers 16 sagt der Apostel, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das heißt, an diesem Tisch des Herrn, von dem der Apostel Paulus hier spricht, haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Wie könnten wir Sünde mit ihm in Verbindung bringen wollen? Also werden wir die Sünde bekennen, werden wir Sünde draußen lassen, können wir nicht in einem sündigen Zustand in diese Zusammenkunft gehen. Gemeinschaft mit Christus, das heißt, gleiche Ziele, miteinander verbunden zu sein. Und damit wollen wir unmöglich Sünde verbinden. Er fährt dann fort, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir sehen sofort, hier geht es jetzt um die Versammlung, die als der Leib Christi, als dieser eine Leib, als in diesem einen Brot bei dem Brotbrechen gesehen wird. Das heißt, es geht um Gemeinschaft untereinander. Und die Teilnahme derjenigen, die dort bei dem Brotbrechen teilnehmen, ist nicht, weil sie irgendwie einer Gruppe, einer Denomination angehören, sondern sie sind Glieder des einen Leibes. Ein Brot, ein Leib. Das ist die Grundlage für die Teilnahme, nicht irgendwie einer Zugehörigkeit, sondern weil wir zu diesem einen Leib, zu der Versammlung Gottes gehören. Das heißt, die Versammlung handelt in Übereinstimmung auch mit Gottes Gedanken über den einen Leib. Und bei dem Brotbrechen wollen wir damit in Übereinstimmung sein. Damit steht auch in Verbindung natürlich, dass wir eine Verantwortung kollektiver Art, gemeinschaftlicher Art haben. Wenn jemand an dieser Gemeinschaft teilnimmt, der im Bösen lebt, dann sind wir dafür verantwortlich, wenn wir das wissen können. Das heißt, wir haben eine Verantwortung auch den anderen gegenüber und können nicht nur sagen, ich bin persönlich dem Herrn verantwortlich, sondern wir sind miteinander und einander verantwortlich und sind auch füreinander verantwortlich, was das Böse betrifft. Und das zeigt, dass es wichtig ist, dass wir einander kennen, dass wir Vertrauen zueinander haben und dass wir auch im Miteinander entsprechend den Gedanken Gottes handeln. Dann geht es weiter in Vers 18. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Wenn also Verunreinigung möglich ist in dem Miteinander, weil jemand in Bösen ist, dann sagt Paulus hier in Vers 18, das Prinzip dieser Gemeinschaft und das Prinzip, dass eben die Gemeinschaft nicht verunreinigt sein soll, das ist nichts Neues, sondern das hat Gott schon im Alten Testament in Verbindung mit dem Opfer, mit den Opfern deutlich gemacht. Ja, das Friedensopfer, das miteinander geteilt wurde, da war man in Gemeinschaft mit dem Altar. Und wie hätte man da Böses mitbringen können? Gott hat damals sehr scharf das verurteilt. So tut er das auch heute. Ja, Verunreinigung ist möglich, aber sie soll eben nicht verwirklicht werden. Wir sollen gerade darauf sehen, dass die Verunreinigung außen vor bleibt. Also das Prinzip der Gemeinschaft gab es schon im Alten Testament. Es war Reinheit damals nötig, es ist Reinheit heute möglich. Und das macht deutlich, dass Teilnehmen an dem Altar, dadurch hatte ich Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, eine äußere Handlung bedeutet innere Gemeinschaft. Das war damals so, das ist auch heute so. Die äußere Teilnahme an dem Gedächtnismahl bedeutet innere Gemeinschaft. Und wenn da jemand ist, der in Sünde ist, dann bedeutet das innere Gemeinschaft und Gott sieht uns als verunreinigt an. Verse 19 und 20, was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Verse 19 und 20 zeigt also, dass wenn man den Götzen geopfert hat, man sogar in Gemeinschaft mit den Dämonen, also mit dem Teufel gekommen ist, die hinter den Götzen stehen. Also auch im negativen Fall, wenn man an einer Gemeinschaft teilnimmt, die nicht nach Gottes Gedanken sind, die einen sogar mit den Dämonen in Gemeinschaft bringt, gilt das Prinzip, äußere Handlung bedeutet innere Gemeinschaft, auch im Bösen. Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Gegensätzliche, nicht vereinbare Prinzipien, Grundsätze bedeuten die Notwendigkeit, sich zu entscheiden. Entweder hier oder dort. Es gibt eine Unvereinbarkeit von gegensätzlichen Prinzipien. Lasst uns das immer bedenken. Denn auch hier gilt, äußere Handlung bedeutet innere Gemeinschaft. Wenn ich also mit Götzen in Gemeinschaft bringe, bringe ich diese Gemeinschaft an den Tisch des Herrn. Und da sagt Gott, das ist doch eine Unmöglichkeit. Vers 22, oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht, sind wir etwas stärker als er? Unsere äußere Handlung offenbart unsere Gesinnung, wie wir uns halten Gott gegenüber, was unser Herz Gott gegenüber ist. Wollen wir Nein sagen zu jedem Prinzip, das nicht vereinbar ist mit dem Tisch des Herrn, dann werden wir uns auch so verhalten. Äußere Handlung bedeutet innere Gemeinschaft. Also, aus 1. Korinther 10 lernen wir, der Tisch des Herrn bedeutet für uns die Verantwortung zur Reinheit, weil eben die äußere Handlung innere Gemeinschaft bedeutet. 1. Korinther 12, der nächste wichtige Abschnitt, ich nehme nur den Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Der eine Leib wird oft als ein Bild der persönlichen Verbindung aller Glieder des Leibes Christi zum Haupt Christus gesehen. Und das ist auch wahr. Aber hier sehen wir, ihr, sagt Paulus, seid Christi Leib, dass der Leib nicht nur ein Bild von dieser persönlichen Verbindung ist, sondern dass der Leib Christi auch ein Hinweis ist, ein Begriff ist, der für die örtliche Gemeinde, für das örtliche Zusammenkommen, für die örtliche Versammlung steht. Die Versammlung weltweit ist der Leib Christi. 1. Korinther 10, Vers 16 spricht von dem Leib Christi, Epheser 4, Vers 12 ebenfalls. Hier die Korinther werden nicht der Leib Christi genannt, sondern Leib Christi. Das heißt, Leib Christi ohne Artikel. Was hat das für eine Bedeutung? Die örtliche Versammlung, wie sie eben in Korinth vorhanden war, sie ist wesensgleich mit der weltweiten Versammlung. Leib, derselbe Begriff wird benutzt. Sie ist aber nicht der weltweite Leib, die weltweite Versammlung, sondern sie ist die weltweite Versammlung beschränkt auf den Ort. Sie macht die weltweite Versammlung am Ort sichtbar. Denn die weltweite Versammlung kann nicht zusammenkommen, sie kommt am Ort zusammen und da wird sie sichtbar. Diesen Gedanken, des Sichtbarmachens und der Wesensgleichheit der örtlichen Versammlung mit der weltweiten Versammlung finden wir mehrfach im Neuen Testament. Ich nehme mal diese eine sehr markante Stelle aus Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da sagt Paulus den Ältesten aus Ephesus in Milet: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Die Ältesten, die am Ort dort in Ephesus die Versammlung Gottes gehütet haben. Und dann fährt er fort, die Versammlung Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Hat sich Gott nur die Versammlung am Ort erworben? Natürlich nicht. Das ist die weltweite Versammlung, sogar die Versammlung nach dem Ratschluss Gottes. Da sehen wir, das wird ohne Übergang einfach benutzt, weil die Versammlung am Ort wesensgleich ist mit der weltweiten Versammlung. So ähnlich auch in Matthäus 16 spricht der Jesus von der weltweiten Versammlung, von der Versammlung nach dem Ratschluss Gottes. Und er benutzt ohne Übergang, ohne weitere Erklärung in Matthäus 18 denselben Begriff, Versammlung, Gemeinde, und macht damit deutlich, dort geht es um den Ort. Das ist dem Prinzip nach, dem Wesen nach, dasselbe. Wir lernen also aus 1. Korinther 12. Der Ort ist die Darstellung der weltweiten Versammlung. Er handelt als Darstellung, als Stellvertreter für die weltweite Versammlung. Und natürlich, wenn es nur eine Versammlung gibt, dann können die verschiedenen Orte nur in Harmonie und in Einheit miteinander handeln. Sonst wären es ja verschiedene Versammlungen. Es gibt eine Versammlung, es gibt Einheit. Die örtlichen Versammlungen sind die Darstellungen dieser einen weltweiten Versammlung und sie handeln in Harmonie, in Einheit miteinander. Dann der nächste wichtige Abschnitt in Gottes Wort, Epheser 4. Epheser 4 lesen wir in Vers 1, dass der Apostel die Epheser ermahnt, würdig zu wandeln der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Er hat in Kapitel 2, Vers 16 von dem Leib Christi gesprochen. Er hat in Kapitel 2, Vers 19 bis 22 von dem Haus Gottes gesprochen. Es geht also hier um die weltweite Versammlung Gottes. Es geht um sogar nach dem Ratschluss Gottes um die Versammlung, nicht um die persönliche Berufung, sondern um die Berufung im gemeinschaftlichen Sinn. Kapitel 3 ist eine Einschaltung, deshalb nimmt er, der Apostel Paulus, hier noch einmal Bezug auf das Ende von Kapitel 2. Dann sagt er in Vers 2, wie sie wandeln sollen, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Und damit zeigt er die Voraussetzung für das, was er dann in Vers 3 uns vorstellt, also wie die biblische Gesinnung in dem Miteinander dieser gemeinschaftlichen Berufung sein soll. Nämlich Vers 3, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Hier in Vers 3 wird also deutlich, es ist ein persönliches und gemeinsames Handeln, die Einheit des Geistes zu bewahren. Jeder Einzelne wird verantwortlich gemacht und sie gemeinschaftlich. Es ist ja eine gemeinsame Berufung. Vers 2 ist also die Gesinnung im Miteinander als Voraussetzung, um diese Einheit des Geistes zu bewahren. Und die Einheit des Geistes selbst ist dieses persönliche und gemeinsame Handeln. Nun, was heißt Einheit des Geistes? Das ist ja so ein Begriff, den man irgendwie erklären muss. Die Einheit des Geistes kann man vielleicht beschreiben als die Kraft und den Grundsatz, womit die Erlösten gemeinsam als Glieder dieses einen Leibes Christi handeln. Und zwar, indem sie Gottes Wort gehorsam sind. Kraft, die Kraft durch den Geist Gottes und der Grundsatz, auf dem der Geist Gottes sie versammelt. Dieser Grundsatz, diese Kraft führt zu der Gemeinschaft, zu der Gemeinschaft, zu dem Miteinander, in dem die Gläubigen die Absichten und Ziele des Geistes Gottes in der Bildung des einen Leibes und in der Aufrechterhaltung des einen Leibes beachten. Das werden sie tun, der Geist Gottes, der das bewirkt, indem sie sich von allem Bösen trennen. Aber es führt zur Gemeinschaft, ein Miteinander. Bewahren heißt also Aufrechterhaltung. Aufrechterhaltung unserer Beziehungen miteinander zu allen Heiligen, soweit das möglich ist, nämlich nach dem Geist Gottes, der immer in Licht und Liebe, wie die Wesenszüge Gottes sind, uns anleitet. Einheit macht deutlich, es ist kein gegensätzliches Handeln, sondern Einheit ist ein Handeln in Harmonie, im Miteinander. Harmonie auch der örtlichen Versammlungen, die ja diese weltweite Versammlung darstellen. Sie handeln in Harmonie, in Einheit miteinander. Und gerade in den Punkten, die ihre Verantwortung ist, Matthäus 18, wie der Herr Jesus das gesagt hat, im Aufnehmen und Ausschließen. Vers 3 sagt dann weiter, wir sollen die Einheit des Geistes bewahren in dem Band des Friedens. Das Band des Friedens, das zeigt uns die herrliche, die wichtige Gesinnung und das wunderbare, das herrliche Ergebnis, wenn wir die Einheit des Geistes bewahren. Die Gesinnung ist, dem Frieden nachzujagen und das Ergebnis ist, dass es zu Frieden führt. Es ist nicht das Band einer Meinung, sondern ist das Band des Friedens. Vers 4, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Das heißt, das Handeln findet im Bewusstsein der Tatsache des einen Leibes, des einen Geistes und der einen Hoffnung statt. Das heißt, wir müssen immer diesen einen Leib vor Herzen haben. Wo ist das gültig, was Paulus hier sagt? Am Ort in Ephesus, sie schreibt er an. Aber auch im Blick auf das ganze Haus, den ganzen Leib. Wir haben das gesehen, das ist die gemeinschaftliche Berufung, die sich nicht nur auf Ephesus betrifft, sondern auf das Haus Gottes überhaupt. Und auch die Verse, die jetzt folgen, in Kapitel 4, zum Beispiel Verse 12 bis 16, machen ganz deutlich, es geht um den einen Leib, es geht um die weltweite Versammlung. Es gibt nur einen Leib, macht Epheser 4 deutlich, es gibt nicht viele Leiber, es gibt nur ein Haus, es gibt nicht viele Häuser. Das heißt, es ist Einheit. Das heißt, örtliche Versammlungen handeln in Harmonie, in Einheit und niemals im Widerspruch zueinander. Kommen wir zu der letzten wichtigen Stelle, 2. Timotheus 2. In 2. Timotheus 2 geht es nicht direkt um die Versammlung, sondern da geht es um die Situation der Gläubigen, der Christen sogar ganz allgemein in einer Zeit des Verfalls, des Niedergangs. In Vers 19 sagt der Apostel Paulus, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, Vers 19 zeigt uns, wir sollen persönlich abstehen von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Sünde. Aber dieser Vers zeigt uns auch, bei anderen ist göttliches Leben nicht immer erkennbar. Bei Christen, leider vielleicht auch bei uns selbst nicht. Ja, der Herr kennt, die sein sind. Wir leben also in einer Zeit des Niedergangs, des Verfalls, wo jemand sich Christ nennt, aber ist er auch Christ? Der Herr kennt, die sein sind. Aber wir müssen, wenn es um die Aufnahme am Tisch des Herrn beim Brotbrechen geht, müssen wir ja wissen, was ist die Situation, was ist das Herz, was ist der Zustand eines solchen, der da kommt. Und dann reicht es nicht, dass jemand kommt und sagt, ich bin Christ. Denn der Herr kennt, die sein sind und wir können das manchmal nicht mehr erkennen. Deshalb ist Sorgfalt nötig. Das wird deutlich durch das, was der Apostel jetzt in Vers 20 weiter sagt zu Timotheus. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wir lernen also, die letzten Tage sind durch Vermischung von Glaube, Unglaube, von Gläubigen, die in Sünde leben oder nicht in Sünde leben. Es ist ein totales Chaos, eine totale Vermischung in dem christlichen Haus, das zu einem großen Haus hier geworden ist. Das ist die Prägung. Das steht alles im Gegensatz zur biblischen Lehre. In der biblischen Lehre sollen wir uns vom Bösen absondern, von der Sünde absondern, sollen wir einen klaren Weg gehen. Aber der christliche Bereich ist zu einem solchen chaotischen, vermischten Bereich geworden. Deshalb sagt der Apostel in Vers 21, wenn nun jemand sich von diesen, den Gefäßen zur Unehre, reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Das heißt, der Apostel macht hier deutlich, wir müssen uns wegreinigen von Christen in sündigem Zustand, der durch Lehre, durch Moral oder Verbindung mit Bösem geprägt sein kann. Und lasst uns nicht vergessen, das kann auch ein goldenes Gefäß sein. Ja, ein Gläubiger, der durch ein goldenes, silbernes, wertvolles Gefäß geprägt ist, dargestellt wird, der kann aber zur Unehre sein, der kann in diesem sündigen Zustand sein. Und nur durch Wegreinigung, sagt der Herr, können wir Gefäße sein ihm zur Ehre. Umgekehrt, Vers 21 macht deutlich, ohne Absonderung bin ich kein Gefäß zur Ehre des Herrn. Deshalb, wenn man eben ihn ehren möchte und wenn man im Tisch des Herrn zusammenkommt, dann will man ihn ehren, weil es der Tisch des Herrn ist, weil man ihm gehorsam sein möchte, dann geht das dadurch, dass man sich von den Gefäßen zur Unehre absondert. Vers 22, die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das zeigt, der Herr möchte nie, dass wir in Isolation enden. sondern dass wir diejenigen suchen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Er möchte, dass wir Gemeinschaft suchen. Dabei vergessen wir nicht, dass er beginnt mit, wir sollen streben nach Gerechtigkeit. Er beginnt nicht mit Liebe und Frieden, die erwähnt er auch, die sollen wir unbedingt suchen, aber er beginnt mit Gerechtigkeit. Das heißt, abstehen von Bösem, das Suchen, das Verwirklichen von Gerechtigkeit. Das heißt, 2. Timotheus 2 zeigt uns, ohne Absonderung vom Bösen leben wir in praktischer Unreinheit. Und das kann am Tisch des Herrn unmöglicher nach Gottes Gedanken sein. Aber andererseits sollen wir nach Gemeinschaft streben. Gott wünscht das, das ist nötig, wenn wir ihm gefallen wollen. Kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage des Aufnehmens. Gottes Wort spricht nicht von festgelegtem Verfahren zum Aufnehmen. Wir haben also jetzt die Bibelstellen vor Augen, da haben wir gesehen, da wird nirgendwo direkt da gesagt, wie man aufnimmt. Ganz am Anfang, aber auch nur ganz am Anfang, finden wir in der Apostelgeschichte, dass die Bekehrung, gleich die Aufnahme in das Haus Gottes, auch was die Darstellung auf der Erde betrifft, gewesen ist. Die Gläubigen, also die, die zum Glauben kamen, kamen in Gemeinschaft mit den Gläubigen und waren zusammen und nahmen auch am Brotbrechen teil. Aber sehr schnell finden wir, dass zum Beispiel Empfehlungsbriefe uns genannt werden. Zum Beispiel in Römer 16, 2. Korinther 3, im Philemonbrief, auch in Kolosser 4 und 3. Johannes finden wir, dass es jetzt nicht immer Empfehlungsbriefe, aber doch so eine Art gab, wo man jemanden aufgefordert hat, sich um solche zu kümmern, die kommen. Das heißt, da finden wir keine blinde Aufnahme mehr, sondern da finden wir, dass über Briefe, zum Beispiel in Kolosser 4, ja, was Markus, Johannes Markus betrifft oder andere, dass man sich um die Person, die kommt, kümmern sollte. Bei den Empfehlungsbriefen bedenken wir natürlich, dass zu der damaligen Zeit die Mobilität ganz anders war als heute. Da konnte man sich nicht ins Auto oder ins Flugzeug setzen, mal eben irgendwo hin, sondern da waren diese Bewegungen, da waren diese Wege, diese Reisen waren oft verbunden, dass ein Diener an einen anderen Ort ging. Und deshalb finden wir in diesen Empfehlungsbriefen auch oft Hinweise zu seinem Dienst. Das heißt, damals gingen die Empfehlungsbriefe über das Brotbrechen hinaus. Wir leben heute in einer anderen Situation und nennen das Prinzip. Ja, wir haben gesehen, Gottes Wort zeigt uns Prinzipien. Da sehen wir, Empfehlungsbriefe zeigen, dass man nicht einfach irgendwo teilnehmen konnte, sondern dass sie empfohlen wurden und durch diese Empfehlungsbriefe aufgenommen wurden. Anderes Beispiel dafür ist, dass Paulus durch Barnabas in Jerusalem, Apostelgeschichte 9, eingeführt worden ist. Er kam nicht auf eigene Rechnung, er hat nicht gesagt, hier bin ich und jetzt nehmt mich mal auf. Die Gläubigen kannten ja sein früheres Leben und Barnabas hat ihn eingeführt. Wir sehen also das Zeugnis der Gläubigen übereinander, wie zum Beispiel in einem Empfehlungsbrief, ist damals schon praktiziert worden. Und in Zeiten des Niedergangs, in denen wir heute leben, im Unterschied zu damals, ist Sorgfalt umso bedeutsamer, umso wichtiger. Aber wir wollen uns bewahren lassen vor Ängstlichkeit oder Isolation. Wenn es um die Aufnahme geht, blende ich nochmal zurück. Schaut euch nochmal das Video an, was wir verlinkt haben, zu der Aufnahme zum Brotbrechen. Das war das Video, wer kann teilnehmen. Wir denken daran, es gibt nicht zwei Grundsätze für jemand, der besuchsweise kommt oder den wir am Ort, weil er dort lebt, aufgenommen haben. Es gibt Voraussetzungen, die Gottes Wort uns zeigt. Man muss bekehrt sein, rein in der Moral, rein in der Lehre, keine Verbindung zum Bösen. Die Begründung erspare ich mir jetzt mal, weil wir das in diesem Video ja vorgestellt haben. Wer kann teilnehmen? Man kann auch sagen mit 2. Timotheus 2, wer mit einem reinen Herzen kommt, das haben wir gesehen. Ja, einer, der mit reinem Herzen kommt, der wird nicht im Bösen leben. Der wird nicht eine falsche Lehre bringen, wenn er darauf hingewiesen worden ist. Ein reines Herz bedeutet, dass man die Einheit des Geistes bewahren möchte im Band des Friedens. Vielleicht ist so jemand darüber noch nicht im Einzelnen belehrt, dann wird er eine solche Belehrung annehmen. Wir sehen also, ein reines Herz offenbart sich. Wenn der Apostel Paulus Timotheus davon spricht, über ein reines Herz, dann können wir das durch das Reden und auch durch den Lebenswandel oder auch durch das Bezeugen einer Person erkennen. Wir bedenken bei dem Aufnehmen, Brotbrechen ist kein Elite-Zusammenkommen, das ist nicht irgendwie für so besonders Geistliche oder für eine Gruppe, sondern dem Grundsatz nach gehört jedes Kind Gottes an den Tisch des Herrn, 1. Korinther 10, der Tisch des Herrn, wenn es eben die biblischen Kriterien auch erfüllt, wenn es denen entspricht. Nun, wie gehen wir konkret vor? Wenn jemand kommt, dann führen wir ein Gespräch. Das heißt, das werden verantwortliche Brüder am Ort tun. Das ist natürlich ein beidseitiges Gespräch. Nicht nur wir wollen wissen, mit wem wir Gemeinschaft haben. Wir denken nochmal an die kollektive Seite der Verantwortung 1. Korinther 10, sondern er will ja auch wissen, worauf er sich einlässt. Wenn er also kommt, wird er mit den verantwortlichen Brüdern wird er ein Gespräch führen, um zu sehen, ist das ein Grundsatz, ein System, mit dem ich mich eins machen möchte? Denn ich mache mich mit einem solchen Grundsatz, mit einem solchen System, nenne ich das mal. Ja, das ist nicht ein menschliches System, sondern mit diesem Grundsatz mache ich mich eins, wenn ich an einem Gottesdienst teilnehme. Ich nenne das auch deshalb System, weil das natürlich auch umgekehrt gilt. Wenn ich an einem Gottesdienst aktiv teilnehme, woanders, muss gar nicht das Brotbrechen sein, aber wenn ich einen Gottesdienst mitgestalte, dann mache ich mich ja mit dem Grundsatz, mit dem System eins, wo ich hingehe. Das muss jeder bedenken, der an Gottesdiensten, also religiösen Veranstaltungen einer christlichen Gruppe teilnimmt. Er macht sich eins mit den Grundsätzen, die dort verwirklicht werden. Lass uns das nicht verwirklichen. Diese Grundsätze bringt er dann auch zurück, wenn er wieder am Brotbrechen an seinem alten Ort ist. Wenn also so jemand kommt, der besuchsweise teilnehmen möchte, dann sprechen wir mit ihm über die Voraussetzungen, die Gottes Wort uns über die Gemeinschaft das Brotbrechen zeigt. Wir sprechen über den Tisch des Herrn. Dass es nicht unser Tisch ist, sondern dass wir dem Herrn, seinem Wort gehorsam sein wollen. Dass wir alle aus Gnade an diesem Tisch sind, wir wie jeder andere auch, und dass es nur einen Tisch des Herrn gibt. Dass es nicht unser Tisch ist, sondern seiner ist. Wir sprechen über die Bedeutung der einen Versammlung, des einen Leibes, der örtlichen Versammlung, die die Darstellung dieses einen Leibes ist. Wir sprechen über das Problem, dass es heute natürlich viele Gemeinden gibt, und warum das so ist, ja, das sündige Fleisch, dass wir diese alte Natur noch an uns haben, der Eigenwille und so weiter, der immer wieder tätig ist. Schau dir dazu die Videos, die wir über die Versammlung Gottes bisher gemacht haben, an. Da wird das ein bisschen auch dargestellt. Das Prinzip, das uns dabei anleitet, ist Gnade und Wahrheit. Nicht das eine auf Kosten des anderen, sondern so wie das in Gottes Wort immer dargestellt worden ist, beides zusammen. Wir bedenken, ein dauerhaftes Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Grundsätzen wäre unbiblisch. Das ist nicht ehrlich, weil ich mich, wie wir gesehen haben, die äußere Handlung verbindet, bedeutet innere Gemeinschaft, mit zwei verschiedenen Grundsätzen eins mache. Und das möchte Gott nicht. Es ist auch nicht aufrichtig. Es ist ein Widerspruch zu der einen Versammlung, das versuchen wir ja zu erklären. Und vermittelt einfach die Überzeugung, es gäbe viele Versammlungen, obwohl Gottes Wort nur von der einen Versammlung, von dem einen Leib spricht, zu dem natürlich dem Grundsatz nach alle Gläubigen gehören, auch was die Darstellung auf der Erde betrifft. Wer Gottes Wort, wer Gott gehorsam sein möchte, der wird also zu einem solchen Hin- und Herspringen kein Ja sagen. Weder als jemand, der kommen möchte, noch als jemand, der jetzt die Verantwortung hat, das zu prüfen. Deshalb gibt es die Belehrung desjenigen, der kommt, und der Austausch über diesen einen Leib. Dabei sind nicht Gefühle maßgebend. Ja, ich kann doch nicht an einem Gläubigen das Brot vorbeireichen. Das habe ich in meiner Jugendzeit schon gehört, dass das damals gesagt worden ist. Natürlich soll uns das schwerfallen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist nicht mein Gefühl, sondern was die Schrift sagt. Und danach wollen wir handeln und wollen unsere Gefühle auf die Grundlage des Wortes Gottes stellen. Gottes Wort spricht nicht von besuchsweise Aufnahme. Lasst uns das immer bedenken. Gottes Wort findet diesen Ausdruck nicht. Natürlich, weil es nur einen damals nur einen Weg gab. Aber wenn wir also eine besuchsweise, eine gastweise Aufnahme haben, dann muss sie auf der Grundlage der Abschnitte, über die wir gesprochen haben, über die Abschnitte, die von dem Tisch des Herrn, die von dem Zusammenkommen der Gläubigen, die von dem Brotbrechen sprechen, dann müssen sie aus diesen Bibelabschnitten abgeleitet werden. Dann müssen sie darauf gegründet sein. Und wir dürfen nicht irgendwie eigene Überlegungen, eigene Gefühle jetzt hier zum Maßstab unseres Handelns machen. Nein, wir sind nicht frei, die Aufnahme nach unseren Gedanken zu regeln. Das kann weiter sein, das kann enger sein. Und beides wäre verkehrt. Was ist nun mit diesem reinen Herzen, über das wir in 2. Timotheus 2 gelesen haben? Eine wichtige Frage ist, mit was für einem Herzen kommt derjenige? Ja, das reine Herz, da spricht er von der Person, mit dem Herzen, mit dem er kommt. Das müssen wir bedenken, das müssen wir mit ihm besprechen, das müssen wir aus diesem Gespräch erkennen. Mit was für einem Herzen kommt er? Es geht also um die Person. Das heißt aber nicht, dass die Herkunft, wo er herkommt, unwichtig wäre. Denn das, wo er herkommt, diese Überzeugungen und womöglich Sünde bringt er ja mit. Also wer übergeht, woher jemand kirchlich kommt, der kann ja nicht wissen oder prüfen, ob diese Person an seinem Ort mit Bösem in Verbindung steht. Und wir sollen das Böse ausfegen, 1. Korinther 5, Vers 7, den Sauerteig, die Sünde. Wir könnten uns ja verunreinigen, je nachdem, wo er herkommt. Wir finden diese Sünde, 1. Korinther 5, moralische Sünde, lehrmäßige Sünde, Galater 5, auch die Verbindung mit der Sünde, 2. Johannesbrief, Verse 9 bis 11. Deshalb müssen wir ihm über seine Gemeinde sprechen, aus der er kommt. Und B, wenn wir das nicht bedenken würden, zweitens also, würden wir missachten, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen. Die Einheit. Wir können doch nicht übergehen, woher jemand kommt, wenn es nach anderen Grundsätzen ist. Und wir sollen die Einheit bewahren. Voraussetzung für das Bewahren der Einheit des Geistes ist also, dass das Handeln der örtlichen Zusammenkommen in Harmonie und in Einheit miteinander geschieht. Ja, wenn jemand an einem Ort nicht aufgenommen worden ist, dann können wir doch so jemanden nicht aufnehmen. Dann würden wir im Widerspruch dazu handeln. Und umgekehrt, wenn er aufgenommen worden ist, dann können wir nicht sagen, der darf aber nicht aufgenommen werden. Das wäre nicht in Einheit. Natürlich kann es Gründe geben, über die man dann reden muss, auch mit dem Zusammenkommen, wo entsprechend schon gehandelt worden ist. Lasst uns bei dem Aufnehmen auch bedenken, erkennen, die Erkenntnis. An sich ist kein Aufnahmekriterium. Natürlich, das persönliche Wissen, das jemand hat, macht deutlich, wie weit er sich mit der Lehre der Schrift über, wie weit er sich über diese Lehre der Schrift über die eine Gemeinde bewusst ist. Und damit auch, wie verantwortlich er ist. Also insofern ist das, was er weiß, natürlich schon eine wichtige Sache. Aber es geht eben nicht darum, dass nur jemand, der bestimmte Dinge weiß, teilnehmen kann. In diesem Sinne ist Erkenntnis kein Aufnahmekriterium. Führer, Verantwortliche in einem örtlichen Zusammenkommen haben das auf einem anderen Prinzip als dem, was wir nach der Schrift erkennen, basiert, haben natürlich eine höhere Verantwortung als solche, die einfach dabei sind, ich nenne sie mal Mitgänger. Und wie kann jemand, das müssen wir uns doch fragen, der sich an dem Ort A von dem Zusammenkommen trennt, weil er nicht einverstanden ist dort mit den Grundsätzen, wie kann er mit einem reinen Gewissen kommen, ab und zu zurückkommen an diesem oder an anderen Orten, die auf der gleichen Grundlage zusammenkommen, wie der Ort, von dem er sich getrennt haben, mit reinem Gewissen? Das geht ja nicht. Wenn jemand von einem solchen Ort kommt, von dem er sich getrennt hat, und dann will er an einem anderen Ort, der in Gemeinschaft mit diesem anderen Ort ist, teilnehmen, da stellt sich die Frage, wie kann das mit einem reinen Gewissen sein? Nun, wer sich an dem Ort A wegwendet, wendet sich damit eben von allen anderen Orten, die auf der gleichen Grundlage zusammenkommen, weg. Denn sie sind gemeinschaftlich und jede für sich die Darstellung dieser Versammlung Gottes, der weltweiten Versammlung. Und damit wende ich mich nicht nur von dem einen örtlichen Zusammenkommen weg, sondern auch von allen, die auf der gleichen Grundlage zusammenkommen. Das Gegenteil von Bewahren der Einheit des Geistes ist daher, wenn ich mich von dem Ort A trenne, aber am Ort B teilnehme. Wer also am Ort B ihn aufnimmt, obwohl er an Ort A sich getrennt hat, der handelt, das ist ja einsichtig, gegen die Einheit des Geistes, handelt gegen das, was Gottes Wort über die Einheit sagt und vermittelt. Es gibt zwei Leiber, es gibt zwei Versammlungen, es gibt zwei biblische Kirchen. Und das gibt es nicht. Wir bedenken dabei auch, man nimmt nicht deshalb auf, weil jemand zu einem Zusammenkommen kennt, mit dem man in praktischer Gemeinschaft ist. Das wäre Gruppendenken. Nein, die Empfehlung auch in einem Empfehlungsbrief bezieht sich immer darauf, dass jemand als Glied des einen Leibes in Übereinstimmung mit seinem Bekenntnis lebt und deshalb gerne aufgenommen werden kann, empfohlen wird. Man lehnt auch nicht deshalb ab, weil jemand kein Zusammenkommen besucht, mit dem man aktuell in praktischer Gemeinschaft ist. Denn auch das wäre ein Gruppendenken. Es geht also nicht darum, aufzunehmen, weil jemand irgendwo ist, sondern es geht darum, jemanden aufzunehmen als Glied des Leibes Christi, weil er sich nach göttlichen Gedanken nach der Schrift verhalten möchte. Es geht auch nicht darum, dass jemand in allem gleich denken muss wie wir. Aber in den fundamentalen Punkten über die Person und das Werk des Herrn Jesus erschließt sich das Wort Gottes jedem. Und das sind schon grundlegende Punkte, die es zu besprechen gilt. Das heißt, in der Schlussfolgerung, die Aufnahme am Tisch des Herrn ist, weil jemand Glied des einen Leibes ist, weil er die Kriterien erfüllt, die Gottes Wort uns nennt, weil er mit reinem Gewissen kommt und wir so die Einheit des Geistes bewahren. Nun gibt es manche Einwände. Drei möchte ich an dieser Stelle kurz skizzieren. Einwände gegen diese Vorgehensweise. Da sagt jemand, wir trennen uns nur von dem Bösen. Jeder, der nicht persönlich durch Verbindung im Bösen lebt, der kann teilnehmen. Nun, erstens sage ich, lasst uns nicht vergessen, dass in vielen Gemeinden heute Böses geduldet wird. Auch in solchen, die sich bibeltreu nennen. Hurerei wird geduldet in vielen solchen. Da werden solche aufgenommen, die ausgeschlossen worden sind wegen Ehebruch und anderer Dinge. Die werden aufgenommen. Und damit sind diese örtlichen Zusammenkommen sind verunreinigt. Zweitens, ja, es ist richtig. Wir müssen uns von Bösem trennen. Wir müssen uns von Gefäßen zur Unehre, die durch Böses geprägt sind, trennen. Aber drittens, lasst uns nicht vergessen, Epheser 4, Vers 3 haben wir betrachtet, fordert uns auf, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wer also diese Grundsätze der Einheit des Geistes bewusst ablehnt, zum Beispiel die Unabhängigkeit der örtlichen Versammlung, des örtlichen Zusammenkommens lehrt, oder bewusst dort Gemeinschaft pflegt, der lebt zwar nicht im Bösen, aber er lebt ein Prinzip, das dem Wort Gottes entgegensteht und sogar verhindert, dass man die Einheit des Geistes bewahren kann. In diesen Zusammenkommen auf der Basis der Unabhängigkeit kann letzten Endes Böses nicht draußen gehalten werden. Und deshalb ist dieses Prinzip unter anderem deshalb auch zerstörerisch für die Einheit. Es steht im Widerspruch zu der Einheit, die Gott gegeben hat, den einen Leib. Das heißt, so jemanden aufzunehmen, bedeutet, ungehorsam gegenüber Gottes Wort zu sein. Wir sehen also, wir trennen uns vom Bösen, aber nur vom Bösen zu trennen, von Personen, die direkt in Sünde leben, wäre zu kurz gegriffen und würde die Einheit des Geistes, die wir bewahren sollen, außen vor halten. Nun, damit kommt gleich der Einwand 2. Ja, aber Epheser 4, die Einheit des Geistes zu bewahren, da geht es ja nicht um die Zusammenkünfte, sondern da geht es ja nur um das persönliche Miteinander am Ort. Nun, in Epheser 4, Vers 1 bis 4 geht es tatsächlich um das Miteinander am Ort in Ephesus zum Beispiel. Aber wir haben schon gesehen, die Berufung, auf die der Apostel Bezug nimmt, gilt weltweit. Wir sehen, dass der Vers 4 zeigt, da ist ein Leib, dass der Apostel ausdrücklich auf die weltweite Versammlung zu jedem Zeitpunkt verweist und dass er sie im Blick hat. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Die Verse 11 bis 16 in Epheser 4 behandeln die Praxis der Versammlung Gottes weltweit. Zum Beispiel der Dienst zur Vollendung der Gläubigen, die Einheit des Glaubens, der ganze Leib wohl zusammengefügt und so weiter. Und dabei muss man auch bedenken, andere Stellen haben ebenfalls nicht unmittelbar mit den Zusammenkünften, mit dem Zusammenkommen zu tun. 2. Johannes 9 bis 11, Galater 5, Vers 9, 1. Korinther 5, wir haben die Stellen kurz gestreift schon. Aber die dort genannten Prinzipien, die haben direkte Auswirkungen auf die Praxis des Gemeindeversammlungslebens, aufnehmen, ausschließen, miteinander, wie eben auch Epheser 4. Die Frage ist also, suchen wir vielleicht Auswege, suchen wir Ausflüchte oder wollen wir wirklich gehorsam sein? Ein dritter Einwand, wir dürfen nicht einfach so weitermachen. Wir müssen doch back to the roots, zurück zum Anfang, wie in Apostelgeschichte 2 und folgenden Kapiteln. Alles, was heute irgendwie von Menschen dazu getan worden ist, muss abgeschafft werden. Lasst uns zurück zum Anfang gehen. Nun, Menschliches müssen wir immer anhand von Gottes Wort prüfen, keine Frage. Und wenn back to the roots wirklich biblisch gemeint ist, dann ist das auch gut. Aber natürlich nur dann, wenn es zurück zum Wort ist, back to the word. Das ist auch ein Schlagwort und Schlagworte helfen uns nicht weiter. Es muss wirklich zurück zum Wort Gottes sein. Und das können wir prüfen anhand des Wortes Gottes. Was gab es denn am Anfang? Wir haben das gesehen, es gab einen Weg, Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 24, andere Verse. Was gab es zweitens? Es gab die Trennung von dem Bösen, Absonderung vom Bösen, von schriftwidrigen Grundsätzen und von Bösen nach Moral, Lehre und Gemeinschaft. Drittens, die Einheit des Geistes wurde verwirklicht. Es wurde nicht nur der eine Leib gesehen, sondern die Einheit des Geistes. Also so wie der Geist auch die Einheit verwirklicht sehen möchte, wo man eben in Harmonie, in Einheit handelt, wo man nicht unabhängig voneinander handelt. Das wurde verwirklicht. zu dem Anfang, zu dem Wort Gottes zurück. Lasst uns das nicht vergessen. Und viertens, das ganze Wort Gottes hatte Gültigkeit. Und am Tisch des Herrn hat man die Rechte des Herrn hochgehalten. Nicht Gefühle, nicht menschliche Meinungen, nicht das, was heute gang und gäbe ist, nicht das, was ich oder jemand sagt, sondern was Gottes Wort sagt. Wir sehen also zurück zum Anfang schon recht, aber auf den biblischen Grundlagen. Das führt zu folgenden Schlussfolgerungen. Ja, die wir ziehen wollen. Ja, wir freuen uns, wenn jemand am Mahl des Herrn teilnehmen möchte. Ja, wir führen ein ernsthaftes, offenes Gespräch über die gemeinschaftliche Bedeutung und Verantwortung und sind grundsätzlich zu einem Gespräch bereit. Wir brauchen dafür Zeit. Wir müssen ja auch die Geschwister einbeziehen. Denn wir haben in Matthäus 18 gesehen, die Versammlung nimmt auf. Es ist nicht irgendwie ein Bruder, mehrere Brüder, die Versammlung Gottes, die örtliche Versammlung nimmt auf. Das heißt, wir müssen ihnen Zeit geben, auch diese Entscheidung zu fassen. Dann müssen wir bedenken, wer aufgenommen wird, unterliegt dauerhaft der Verantwortung der Zucht der Versammlung. Das heißt, wer dann in, ich nenne das mal seine Gemeinde, sein Zusammenkommen zurückgeht und wiederkommt, und wir haben ihn aufgenommen, der kann nicht einfach wieder teilnehmen, denn wir haben ihn ja gar nicht begleiten können in dieser Zeit. Das heißt, wir müssen wieder mit ihm reden. Ein Gespräch über die Zwischenzeit. Hat er sich jetzt vielleicht verunreinigt? Wie ist sein geistlicher Zustand jetzt? Wie ist sein Herz jetzt? Hat er dazugelernt? Hat er jetzt mehr Verantwortung? Können wir ihn weiter am Brotbrechen teilnehmen lassen? Das heißt, auch jedes neue Gespräch führt dazu, dass durch die Belehrung sich die Verantwortung dieses Besuchers erhöht. Natürlich, wir geben Zeit zu lernen, auch dazu zu lernen, zu wachsen, wie wir die selber ja auch nötig haben, und wollen deshalb die Einheit des Geistes in Liebe, in Demut und in Sanftmut bewahren. Aber das Übergehen des gemeinschaftlichen Weges wäre eine Missachtung des Auftrages, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es wäre eben keine Bewahrung der Einheit des Geistes, wenn wir dauerhaftes Hin- und Herspringen, fehlende Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit des Besuchers, die dadurch offensichtlich würde, wenn wir das einfach hinnehmen. Wir müssen auch bedenken, dass es eine gute Balance zwischen Innen und Außen geben muss. Nach innen müssen wir in der gleichen Sorgfalt handeln wie nach außen. Lasst uns das nicht übersehen. Ja, wir richten jetzt den Augenmerk auf eine ausnahmsweise Situation. Wir haben es ja nicht ständig mit Besuchern zu tun. Das ist ja das wäre unnormal, das zu nehmen. Es ist eine Ausnahme. Gottes Wort spricht, wie gesagt, nicht von der besuchsweisen Aufnahme, obwohl sie, wie wir gesehen haben, auf Gottes Wort möglich ist. Und wir uns darüber freuen wollen. Aber wir dürfen den Blick nach innen nicht übersehen. Die Heiligkeit des Hauses Gottes müssen wir auch in der Versammlung Gottes, in den Zusammenkünften, in den Zusammenkommen, wo wir sind, aufrechterhalten. Und es wäre niemals gut, wenn man den Besucher strenger prüft als diejenigen, die vor Ort sind oder umgekehrt. Derselbe Maßstab gilt nach innen und nach außen. Umgekehrt dürfen wir aber nicht sagen, weil wir nach innen versagen, dürfen wir das nach außen nicht ernst nehmen. Oder weil wir nach außen versagen, dürfen wir das innen nicht ernst nehmen. Das muss in einer guten Balance sein. Gerade wenn am Ort oder in der Gegend dessen, der besuchsweise kommt, kein Zusammenkommen auf der Grundlage der Schrift ist, soweit man das weiß, wird man ein weißes Herz haben. Wenn es dort eins gibt, wird man natürlich immer Rücksprache mit diesem Zusammenkommen halten. Wir sehen also, es geht nicht um uns und unseren Tisch, es geht um Christus, der sein Leben für die Versammlung gegeben hat. Es geht um ihn, dem die Versammlung und der Tisch gehört. Es geht um seine Prinzipien, wie er sie in seinem Wort zeigt. Daher handeln wir nicht nach unseren Gefühlen, sondern nach seinem Wort. Nun kann es natürlich noch Fragen geben, ganz bestimmt gibt es noch Fragen. Die könnt ihr über die Kommentare oder lieber noch über Mails info@bibleteaching.de uns schicken, denn wir werden dann in einem zweiten Video auf solche Fragen, auf vielleicht bestimmte Kommentare auch eingehen, um eine weitere Hilfe zu geben. Lasst mich zum Abschluss sagen, Brotbrechen kann jeder, der die biblischen Kriterien erfüllt. Am eigenen Ort haben wir es selbst geprüft. Bei Gläubigen mit Empfehlungsbrief haben es die geprüft, die wir kennen und zu denen wir Vertrauen haben nach denselben Kriterien der Schrift, wie sie eben auch bei uns am Ort verwirklicht werden. Bei anderen besteht für uns ein gewisses Informationsdefizit. Wir versuchen zu klären, welchen Grundsätzen sie folgen und was bei ihnen gelehrt und praktiziert wird. Womit kommen wir durch Gemeinschaft mit ihnen in Verbindung? Aufnahme von Einzelfällen mit denselben Kriterien also wie bei zwei. Um dieses Informationsdefizit eben zu beheben, sprechen wir mit ihnen. Dauerhaftes Springen steht im Gegensatz zur Einheit des Geistes und wäre nicht ehrlich. Wer als Unwissender teilnehmen möchte, nimmt natürlich Belehrung an. Sonst verlässt er den Platz des Unwissenden. Und wir bedenken dabei, Gnade ist für uns nötig wie für jeden anderen. Unsere biblischen Maßstäbe sind Licht und Liebe, Gnade und Heiligkeit, die Hand in Hand gehen. So wollen wir von Herzen uns freuen, wenn jemand kommt, und wollen das in Sorgfalt nach Gottes Gedanken verwirklichen und prüfen und ihm von Herzen gehorsam sein dabei.